ARD.
Feiernde Menschen in Teheran gestern Abend, aber auch in anderen Landesteilen. Die Menschen rufen aus ihren Fenstern, es gibt spontane Hubkonzerte auf den Straßen, als sie vom Tod des obersten Anführers des Regimes, Ayatollah Ali Khamenei, erfahren. Seit Samstagmorgen, als die USA und Israel gemeinsam den Iran angegriffen haben, ist viel passiert. Und das wollen wir für euch einmal einordnen in unserer Extra-Folge. Was bedeutet der Tod des obersten Anführers? Kann es jetzt einen Regimewechsel geben? Das kläre ich mit der ARD-Korrespondentin Katharina Willinger. Und wie sehr steht jetzt Donald Trump innenpolitisch unter Druck? Das weiß die ARD-Korrespondentin Gudrun Engel in Washington. Den Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Janina Werner und wir legen direkt los. Hallo Katharina.
Hallo Janina.
Du warst ja bis vor einer Woche sogar mehrere Tage noch in Teheran. Und was hörst du denn jetzt aus dem Land nach dem Tod von Khamenei?
Also erstmal die Nachricht selbst, die hat bei vielen ja für Jubel gesorgt. Das kamen ja sehr schnell auch in den sozialen Medien Videos raus, die zeigen, wie Menschen Feuerwerk gezündet haben, beispielsweise in Teheran laut gejubelt haben. Wir haben von verschiedenen Kontakten gehört, dass Menschen sich gegenseitig gratuliert haben. Und das zeigt ja, wie sehr viele Menschen unter diesem Regime, unter seiner Führung auch gelitten haben. Jetzt tagsüber wurden, und das ist nicht überraschend, vom Regime, das zeigt aber auch, dass es in gewisser Weise immer noch gut funktioniert, solche Gegendemonstrationen, wenn man so will, also Pro-Khamenei-Demonstrationen ausgerufen, die quasi die Regimeanhänger auf die Straße geholt haben, die den umgebrachten Ayatollah betrauern, aber gleichzeitig eben auch gegen Amerika, gegen Israel protestiert haben. Also das ist das Bild. Generell wurde uns berichtet, ist es in Teheran heute sehr ruhig. Viele Menschen seien sehr erschöpft von, nicht nur von den letzten zwei Tagen, sondern generell von den letzten Wochen. Wir erinnern uns ja auch an diese Proteste im Januar, bei denen so viele Menschen getötet wurden von den Einsatzkräften, auch unter der Führung von Khamenei übrigens. Und da ist eine Erschöpfung, die sich da jetzt breit gemacht hat und auch eine Unsicherheit, wie es jetzt in den nächsten Tagen weitergeht. Also da sind sehr viele verschiedene Gefühle, die da parallel stattfinden.
Und wie kommst du an Informationen aus dem Land? Also du hast ja da auch Kontakte, gehen Nachrichten durch oder ist das Internet zum Beispiel auch wieder stark eingeschränkt worden?
Ja, es ist sehr schnell wieder eingeschränkt worden, aber nicht so stark wie im Januar während der Proteste, wo es ja wirklich einen kompletten Blackout gab über 5, 6, 7, 8 Tage. Ich glaube, so lange war es am Ende. Und jetzt ist es so, dass vereinzelt Nachrichten durchgehen oder dass Leute, die ein gutes VPN haben, tatsächlich relativ stabil Internet auch haben. Also das heißt, ich erreiche immer noch relativ viel Kontakte, nicht alle, aber relativ viele und kann mehr sagen als jetzt zu der Zeit im Januar beispielsweise, wo es uns wirklich schwer fiel, einen Überblick zu haben. Was schon schwierig ist, ist grundsätzlich natürlich die Berichterstattung aus dem Iran. Das weißt du, das ist wahnsinnig stark eingeschränkt. Iran steht nicht umsonst auf dem vorvorletzten Platz, ist es glaube ich dieses Jahr wieder gewesen, auf dieser Rangliste von Reporter ohne Grenzen zum Thema Pressefreiheit. Und auch jetzt wieder am Samstag, also am Tag der Tag 1 der Angriffe der Israelis und der Amerikaner, gab sofort einen großen Katalog, einen langen Katalog vom zuständigen Ministerium, was Presse darf, was sie nicht darf. Und um es jetzt mal kurz zu fassen, nach unserem Verständnis von Pressefreiheit kann man eigentlich so gut wie nichts vor Ort machen, was einen irgendwie nicht in Probleme bringt.
Du kennst ja auch das Land sehr gut, die Menschen. Welche Bedeutung hat denn der Tod von Khamenei? Und das Land soll ja jetzt von einem Trio weitergeführt werden. Wer ist das denn vielleicht auch? Vielleicht kannst du uns das nochmal beschreiben.
Also das hat erstmal eine sehr große symbolische Bedeutung für viele Menschen im Land, aber auch im Ausland für die Diaspora. Denn so viele Menschen, Iraner, haben ja unter diesem Regime über Jahrzehnte gelitten. Und viele machen eben all die Verbrechen, die in dieser Zeit passiert sind. Ob das jetzt politische Inhaftierungen sind, Hinrichtungen, aber eben auch direkte Erschießungen bei den Protesten, nicht erst jetzt im Januar, sondern auch bei Protesten in vergangenen Jahren. Folter und so weiter, das machen sie eins zu eins eben an seiner Führung, an der Führung von Ali Khamenei fest. Das heißt, bei sehr vielen Menschen ist da gestern erstmal ein Knoten geplatzt, dahingehend, dass man gefühlt hat, da ist jetzt eine Art Vergeltung geschehen. Ich habe aber auch viele Stimmen gehört, die gesagt haben, wir hätten ihn lieber vor Gericht gesehen. Wir hätten es lieber gehabt, dass er sich verantworten muss, zusammen mit der Führungselite in einem Gerichtssaal, den Opfern ins Gesicht oder den Angehörigen, den Anklägern ins Gesicht sehen muss. Aber da war eben eine sehr große Erleichterung bei vielen zu spüren. Jetzt ist es aber so, dass das Regime über viele, viele Jahre natürlich für diesen Fall schon vorgesorgt hat. Was ist, wenn die Führungsspitze stirbt? Denn dieses Regime besteht eben nicht nur aus dieser einen Person, sondern und aus einer ganzen Elite und auch aus einer Armee der Revolutionsgarde. Das ist also eine Armee der Kleriker, die nur dazu dient, dieses Regime auch an der Macht zu halten. Und die ist eben sehr, sehr groß. Jetzt gibt es Gerüchte, dass die jeweiligen Führungsränge mindestens immer um 3 Ersatzleute verstärkt wurden, vielleicht sogar mehr, die dann sehr schnell nachrücken können. Die Frage ist eben, wie weit wurden diese Ränge schon ausgedünnt? Auch gerade, es gab ja auch schon Angriffe im vergangenen Jahr, wo viele umgebracht wurden aus der Führungselite, vergangenen Juni. Und wie stark sind die dann auch? Können die sich gegeneinander behaupten oder gibt es dann interne Machtkämpfe? Mhm. Also die Frage ist tatsächlich auch ganz wichtig. Und eben auch natürlich kommt es auf die weitere Vorgehensweise der Amerikaner an und der Israelis, ob sie dann jetzt nach und nach auch gezielt diese nachgerückten Personen angreifen werden. Aktuell ist es so, dass da eine Art ja Übergangsverwaltung eintritt. Das besteht aus dem Präsidenten Pezeshkian, aus dem Justizminister und aus einer Person aus dem sogenannten Guardian Council, dem Wächterrat. Aber man weiß eben nicht, werden die auch quasi mögliche Ziele sein aus diesen Angriffen. Trump hat ja auch gesagt, die Angriffe werden noch weitergeführt, mindestens eine Woche oder zumindest bis Frieden, das waren seine Worte im Nahen Osten, sehr, sehr große Forderung dann erreicht ist. Also da stellen sich viele Fragen, die bisher eben noch sehr unklar sind.
Und was ist zu erwarten? Also wenn du jetzt auch sagst, Khamenei hat ja schon dafür gesorgt, dass es weitere Nachfolger geben wird, dann wird das Regime ja wahrscheinlich einfach so weitermachen wie bisher, so weitergeführt werden, kann man das so sagen?
Naja, also ich glaube, das kann man in dieser dynamischen Entwicklung, in der wir gerade sind. Es passiert quasi alle 30 Minuten gibt es gerade irgendwo einen Angriff oder einen Gegenangriff. Bringt es, glaube ich, gar nicht jetzt in die Zukunft zu schauen, weil wir nicht mal wissen, ob in 2 Tagen die Personen, über die wir gerade sprechen, überhaupt noch relevant sind. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig zu beachten. Und dann eben auch, und das gehört eben immer zu einer Dynamik eines Krieges oder zumindest einer militärischen Eskalation, wo Angebote gemacht werden, können Leute auch Angebote annehmen. Trump hat ja mehrmals gefordert, dass die Revolutionsgarde, Milizen, Polizisten und dieser ganze bewaffnete Apparat sozusagen die Seiten wechselt oder zumindest die Waffen niederlegt, also kapituliert, dann würde er ihnen völlige Immunität gewähren. Ansonsten, das war ein Zitat, müssen sie mit dem sicheren Tod rechnen. Also auch diese Dynamik muss man noch mit einspeisen. Aber ja, zur Grundfrage, dieses Regime bestand nicht nur aus ihm, er stand an der Spitze, er hatte mit Sicherheit das Sagen über alles, aber es gibt eben in den unteren Rängen sofort Leute, die die Lücke schließen wollen. Deswegen nochmal, es kommt viel darauf an, wie die Amerikaner und die Israelis jetzt im weiteren Verlauf agieren.
Und wie realistisch oder welche Chance gibt es denn? Was meinst du, dass Sicherheitskräfte oder die Revolutionsgarde die Seite wechseln? Und welche Seite ist das dann überhaupt?
Also Donald Trump hat ja gestern in seinem, jetzt war es wieder ein Video auf Truth Social, nee, es war ein Post diesmal auf Truth Social, hat er ja geschrieben oder behauptet, dass schon einige, er habe gehört, einige hätten das schon gemacht. Da gibt es jetzt aber keine Beweise, ne? Und das Regime selbst in Teheran, kann man sich vorstellen, die würden solche Informationen natürlich so lang wie möglich unter Verschluss halten, weil das würde natürlich bedeuten, dass das Regime bröckelt. Das gäbe Angriffspunkte für verschiedene, das könnte die Bevölkerung sein, die es dann auf die Straße treibt, ne, weil sie ihre Chance sehen, so wie es Trump ja auch gefordert hat. Deswegen, sowas wird natürlich erstmal unter Verschluss gehalten. Das kriegt man jetzt momentan noch nicht mit. Und das ist eben die große Schwierigkeit. du hast ja so gut wie keine unabhängige Berichterstattung gerade im Land. Ich wüsste gerade keinen, also wir haben ja auch Sicherheitsgruppen mit anderen internationalen Medien, wo drüber diskutiert wird, gibt es gerade überhaupt die Möglichkeit, ins Land zu kommen? Ist es sicher? Wir haben, das muss man glaube ich immer noch mal klar machen, es gibt Kriegssituationen wie beispielsweise, ich nehme jetzt das Beispiel Ukraine, da spricht man von friendly environment, also du bist als Journalist in einem friendly environment, die Ukraine hat ein Interesse daran, dass du da bist, ja, sie ist dir gegenüber erstmal nicht feindlich gestimmt und du hast hostile attacks, also Angriffe von Russland in dem Fall. Wenn du als westlicher Journalist im Iran bist, in so einer Situation, befindest du dich aber in einem hostile environment und hast hostile attacks, ja, das heißt, es ist für dich sowohl schwierig on the ground mit den Revolutionsgarden, mit den Milizen, die alles, was du veröffentlichen willst, versuchen zu verhindern, dich festnehmen. Repressalien sind an der Tagesordnung und dann hast du zusätzlich eben noch die militärische Situation von außen. Und das macht es so schwer, deswegen ist da auch so gut wie niemand da aus dem Ausland. Kann sein, in der Regel befinden sich dauerhaft vor Ort eine Handvoll türkischer Journalisten, ein paar chinesische oder russische Journalisten, aber auch da eben die Frage der Unabhängigkeit, die sich da stellt. Und das macht es so schwer, dann Einblick zu bekommen und die Situation wirklich an Tag 2 dieses Kriegs auch beurteilen zu können.
Jetzt haben wir heute auch schon wieder immer wieder in den Nachrichten gehört, dass der Iran auch die Golfstaaten unter anderem in Dubai angegriffen hat. Was bezwecken Sie damit? Das ist doch irgendwie ein sehr gefährliches Spiel, oder?
Naja, das hat natürlich den Hintergrund, dass man, und das waren die Drohungen, die wir im Vorfeld ja auch schon gehört haben, der Iran hat ja immer mit einem Flächenbrand gedroht. Die ganze Region wäre dann instabil und würde in Mitleidenschaft gezogen. Und das ist jetzt quasi nur nochmal die Bestätigung ihrer Drohung, dass sie sagen, wir haben es euch gesagt, dass das ein Flächenbrand wird mit Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Also da geht es beispielsweise auch um den Ölhandel, um den Öltransport in dieser Straße von Hormuz im Persischen Golf. Zu den Anrainerstaaten, die du gerade genannt hast. Und einfach nochmal die Message an die Weltgemeinschaft, an die internationale Gemeinschaft, sich da einzusetzen, dass dieser Krieg aufhört, indem man eben so großen Druck wie möglich erzeugt, auch indem man eben Nachbarländer angreift. Also es sind ja nicht nur US-Militärbasen, sondern es scheinen ja auch Ziele zu sein, ob das jetzt beabsichtigt ist oder nicht, kann ich schwer beurteilen von hier, die sich eben außerhalb der militärischen US-Struktur befinden, in den Arabischen Emiraten beispielsweise oder in Bahrain. Aber auch, das sind ja die Meldungen, die es heute gab wieder, dass es sogar Ziele rund um den Oman, der ja Vermittler zwischen den Amerikanern und den Iranern gewesen ist, gegeben haben soll. Also das ist einfach eine Eskalationsspirale, die der Iran bewusst herbeiführt, um Druck auf die internationale Gemeinschaft und auch auf diese Länder zu erzeugen, sich da einzusetzen, diesen Krieg von US und von israelischer Seite zu beenden.
Das macht es ja auch immer so gefährlich. Danke, Katharina, für deine Einschätzung und deine Expertise und dass du das immer für uns beobachtest, was da gerade los ist. Danke.
Danke für euer Interesse.
Ja, und wir gehen direkt weiter zu Gudrun Engel nach Washington. Hallo Gudrun.
Hallo, hallo.
Sag mal, wie reagiert man denn in den USA auf die Angriffe auf den Iran? Also Donald Trump hat ja immer gesagt, America first, wollte sich aber auch aus allem raushalten. Jetzt greift er den Iran an mit Israel.
Also da muss man natürlich gucken, über wen man spricht. Wir haben hier eine große iranische Diaspora, ungefähr eine 500.000 Exil-Iraner, die meisten davon in Kalifornien. Und da gibt es absolute Freudendemonstrationen. Westwood heißt der Stadtteil in L.A., wo ungefähr 100.000 Iraner tatsächlich leben. Und die stehen da auf der Straße, die schwenken Fahnen, amerikanische und iranische. Es gibt Sprechchöre, thank you Trump, thank you Trump. Sie liegen sich in den Armen, sie weinen, sie haben ihre Flaggen dabei, sie haben T-Shirts, sie haben sehr, sehr lange drauf gewartet. Es hat der Donald Trump hatte ja im Januar angekündigt per True Social, Help, it's on the way für die Demonstrierenden im Iran. Und alle hier haben immer gehofft, dass das jetzt passiert. Jetzt ist es passiert, sie sind Donald Trump wahnsinnig dankbar, weil sie eben einfach hoffen, dass jetzt ein Regimewechsel kommt. Und Donald Trump selbst hat ja gestern nochmal bei True Social geschrieben, das ist jetzt vermutlich der beste und einzigartigste Moment in 47 Jahren Unterdrückung, in dem die Iraner ihr Schicksal wieder selbst in die Hand nehmen können. Das sind also die Reaktionen der Iraner. Die Reaktionen der, sage ich mal, Otto Normal Amerikanerinnen und Amerikaner sind etwas verhaltener. Die Demokraten sind alle eher irritiert, weil sie sagen, Moment mal, Donald Trump hat doch immer gesagt, er ist der Friedenspräsident, er will keine neuen Kriege beginnen. Jetzt hat er gesagt, wir wollen kein Atomprogramm beim Iran. Auf einmal sagt er Regimewechsel. Wo kommt das denn her? Die Mitglieder des Kongresses sind alle wieder auf dem Weg in die Hauptstadt, denn eigentlich muss ja bei so einer großen Kriegshandlung oder bei so einem Angriff der Kongress auch zustimmen. Donald Trump hat sie wieder einmal nicht vorher gefragt. Das heißt, die sind jetzt alle auf dem Weg hierher und einfach sauer darüber, wie das Ganze gelaufen ist. Und die Republikaner sind weitestgehend davon überzeugt, dass Donald Trump schon weiß, was er tut.
Also heißt das innenpolitisch, könnte das für ihn noch gefährlich werden?
Oh, innenpolitisch ist das ein Riesenrisiko, was Donald Trump hier gerade veranstaltet, weil er ja in 8 Monaten Kongresswahlen hat. Und wie gesagt, er hat gesagt, er ist der Friedenspräsident, er möchte nicht verstrickt werden in all diese alten Konflikte. Und jetzt scheint es aber auf einmal so zu sein, dass er irgendwie, blöde Formulierung, aber Blut geleckt hat und jetzt irgendwie das Gefühl hat, er kann dem iranischen Volk jetzt irgendwie Freiheit verschaffen und das ist jetzt dann auf einmal doch wichtiger. Die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner, über die Hälfte, haben im Vorfeld dieser Operation gesagt, sie lehnen ein militärisches Eingreifen im Iran ab. Also je nachdem, wie lang das Ganze sich jetzt hinzieht, wird das total riskant für Donald Trump vor den Kongresswahlen, weil wenn sich das jetzt ganz schnell erledigt, gut, dann ist es bis dahin auch wieder vergessen. Aber wenn es da jetzt länger geht und der Iran ja Militärbasen und so weiter angreift, sollte es tote Amerikaner geben in diesem Konflikt, dann wird das ganz schön übel für Donald Trump.
Und was sind so seine Interessen oder was ist das Ziel dieses Krieges? Also da wurden ja mehrere Sachen schon von ihm genannt. Ende des Atomprogramms, Ende des Raketenprogramms, Regime Change. Also das ist ja schon ein sehr großes Feld.
Ja, und es ändert sich ja vor allem auch ständig. Ne? Also es ist so ein bisschen, wir sind alle hier so, dass wir denken, ja, jetzt wissen wir auch nicht so richtig, was er macht. Jeder möchte gerne irgendwie in seinen Kopf gucken, weil es völlig unklar scheint. Wie ich gerade gesagt habe, erst hat er gesagt, Ende Atomprogramm, Ende Raketenprogramm, darum geht es. Darüber wurde auch verhandelt, in Genf ja schon 3-mal. Und als die Verhandler dann zurückkamen, hat Donald Trump eben gesagt, so nee, damit bin ich überhaupt nicht happy, das sehe ich gar nicht. Hat eben das Bombardement losgeschickt. Das Riesenaufgebot des Militärs ist ja schon lange, lange in der Region. Und hat dann eben gesagt, ja, jetzt packen wir auch noch einen Regimewechsel obendrauf. Aber er hat überhaupt keinen Plan, ehrlicherweise, wie dieser Regimewechsel aussehen soll.
Genau, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Khamenei, okay, wurde jetzt getötet. Ist das jetzt der Regimewechsel, den er sich da vorgestellt hat? Oder du sagst, er hat einfach gar keinen Plan?
Naja, die Schwierigkeit ist, und das hat Katharina ja auch schon gesagt, man weiß halt überhaupt nicht, wie es weitergeht. Für jeden im Kader oder im Mullah-Regime gibt es 3, 4, 5 Nachfolger, die da bestimmt sind. Und die Frage ist da jetzt tatsächlich, schafft es die Zivilbevölkerung, sich derer zu entledigen oder muss tatsächlich das Bombardement weitergehen und braucht man eventuell vielleicht sogar irgendwie Bodentruppen. Das ist natürlich immer das Worst-Case-Szenario für alle, das alle vermeiden wollen. Aber so ein Regimewechsel nur mit Bombardement aus der Luft, da sagen alle Militärexperten, das ist eigentlich nahezu unmöglich. Was Donald Trump schon tut, ist, er bestärkt das iranische Volk, er bestärkt die Diaspora. Und wir haben ja hier in den Vereinigten Staaten den Sohn des 1978 gestürzten Schahs, Reza Pahlavi, der lebt hier ganz in der Nähe von Washington im Exil und der wird ja im Moment auch so ein bisschen aufgebaut als möglicher Übergangskandidat, als Architekt eines möglichen Übergangs, aber wie gesagt, wirklich, wirklich ganz viele Fragezeichen, wie das aussehen soll.
Und er hat ja eigentlich auch immer ausgeschlossen, Troops on the ground, oder?
Genau, das ist das Worst-Case-Szenario für Amerikaner, dass sie wieder irgendwo in irgend so einen Krieg einmarschieren, der sie null weiterbringt. Da haben sie traumatische Erlebnisse mit dem direkt dort in der Nachbarschaft mit dem Irak, natürlich mit Afghanistan, 20 Jahre Afghanistan, dann dieser schrecklich unrühmliche Abzug und jetzt sehen wir ja, was in Afghanistan los ist. Also die Bevölkerung in den Vereinigten Staaten ist null davon überzeugt, dass man sich wieder irgendwo da in der Region in einen Krieg reinziehen lassen sollte.
Hat er eine Exit-Strategie, wenn der Krieg jetzt länger geht und doch er noch vielleicht mehr hineingezogen wird? Wie würde er da wieder rauskommen?
Also Donald Trump ist ja der Großmeister der Flexibilität, nenne ich es jetzt mal. Er hat verschiedene Off-Ramps, wie wir hier das nennen. Also er hat so verschiedene Ausstiegsszenarien auch selbst ganz offen in Interviews schon benannt. Also er hat ja gestern gesagt, dieses Bombardement, da gucken wir jetzt mal, wie lange wir das weitermachen. Das kann noch 3 Tage dauern, es kann auch noch 7 Tage dauern, je nachdem, ob uns das Ergebnis gefällt. Vielleicht müssen wir halt ein paar Wochen machen. Also auch da ist er immer so total vage. Man kann ihn nicht so richtig festnageln. Ich glaube, das Worst-Case-Szenario für das iranische Volk wäre, dass Donald Trump irgendwann ähnlich wie bei der Ukraine, ehrlich gesagt, das Interesse wieder verliert und dann sagt, okay, Freunde, jetzt haben wir sichergestellt, das Atomprogramm ist platt und Khamenei ist weg und jetzt good luck und wir gucken uns das mal von der Seitenlinie an und wenn ihr nicht klarkommt, dann kommen wir in ein paar Jahren mal wieder vorbei. Das wäre sicherlich das Schlimmste, was dem iranischen Volk jetzt passieren könnte, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen beim Wankelmut von Donald Trump. Und es kann aber auch sein, dass er da jetzt irgendwie fühlt, dass er da schon ja eine Zusage gegeben hat, die er halten muss. Aber er hat sich selber verschiedene Ausstiegspunkte auf jeden Fall offen gehalten.
Naja, er hatte ja im Januar auch schon versprochen, help is on his way. Und die kam ja dann erstmal nicht oder jetzt. Also zumindest muss man, glaube ich, erstmal warten, was da noch passieren kann, ne?
Genau, also es ist natürlich sein Interpretationsspielraum, als er gesagt hat, help it's on its way, hat er gesagt, es war vor allem ja psychologisch ganz wichtig, dass ich den Leuten versichert habe, ich stehe an ihrer Seite und jetzt habe ich eben bewiesen, ich tue das auch. Er hat ja in seinem Statement, in seiner Ansprache, die er gehalten hat, auch gesagt, wir haben jetzt ja hier Beef mit dem Iran seit 47 Jahren. Er hat ja nochmal aufgezählt, wann es schon immer zu Schwierigkeiten kam und wann es Anschläge gab und wann es Tote gab und so weiter. Und deswegen heißt diese Operation ja jetzt auch epischer Zorn. Also es ist quasi eine Rache, eine Aufarbeitung für 47 Jahre Chaos und Hass und Feindschaft zwischen den Ländern. Und er sagt eben auch von sich, ich bin der erste US-Präsident, der hier jetzt mal willens ist, wirklich einzugreifen und das Ganze zu unterstützen.
Und was bedeuten denn die Angriffe auch für seine Beziehung zu den Golfstaaten, also zu Saudi-Arabien? Hat oder hatte er ja auch eine gute Beziehung?
Die hat er nach wie vor. Das ist ihm ganz, ganz wichtig, dass die Golfstaaten allesamt seine neuen Buddies und seine neuen Partner sind. Ne? Also Europa fand er ja jetzt noch nie besonders prickelnd und mit den Chinesen hat er sowieso Beef und so weiter. Also die Golfregion, das ist die Region, mit der Donald Trump am besten kann. Liegt natürlich zum einen daran, dass die auch alle Führungsstrukturen haben, wo starke Männer mit starken Männern reden, das passt ihm sehr gut. Er kann da viele Wirtschaftsdeals machen, das ist genau sein Ding. Da sind die alle gemeinsam im Boys Buddy Club auf Linie und deswegen hat er die auch alle angerufen gestern selbst. Er hat sofort mit allen Scheichs und Regierungschefs in der Golfregion gesprochen und auch mit NATO-Generalsekretär Rutte. Die Europäer hat dann Marco Rubio angerufen. Das hat nicht der Chef persönlich gemacht. Also es ist schon ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung, denn ja, du hast natürlich recht, die ganze Golfregion hat gesagt, so hier, wir finden den Iran natürlich alle nicht geil. Aber wir haben es gerade so halbwegs im Griff. Ja. Der Oman beispielsweise teilt sich ja mit dem Iran eine riesengroße Erdgasblase und die haben überhaupt keine Lust darauf, dass da jetzt irgendwas schief geht oder hoch geht. Und deswegen war es Donald Trump, glaube ich, ganz wichtig, da erstmal anzurufen und zu sagen, hier Leute, wir hatten da jetzt keine andere Wahl. Die Israelis haben angegriffen, Schlag 1, aber die haben es natürlich alleine nicht im Griff und deswegen kamen wir zur Unterstützung. Also auch das ist wichtig im Framing. Wir denken ja immer, die USA haben da jetzt den Iran angegriffen, aber offizielle Lesart ist, die Israelis haben den Erstschlag ausgeführt und die USA sind dann den Israelis zur Hilfe gekommen und zur Verteidigung bei den Vergeltungsschlägen.
Danke, Gudrun, für deine ganzen Einordnungen. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne.
Und das war auch schon unsere Weltspiegel-Podcast-Extra-Folge. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Empfehlt uns auch euren Freunden, damit ihr eben auch keine Folge von uns verpasst. Und wenn ihr auch mal Themen habt, die wir unbedingt mal machen sollten oder auch Kritik, Anregung, schreibt uns immer gerne. Wir freuen uns. Das könnt ihr einmal machen in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube oder eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatte Heribert Roth. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubert. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Sonntagnachmittag, der 1. März.